Wir haben jetzt übrigens auch eine E-Mail-Adresse, info@derschwarzekanal.com.
Wie hast du das jetzt gemacht?
Es gibt Digital Natives und es gibt nicht Digital Natives.
Ja, genau. Ich hätte nicht gedacht, dass du einer bist.
Ja, schau mal.
Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die High- und Lowlights blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Wir sprechen heute über Vetternwirtschaft und Doppelmoral, über den selbsternannten linken Friedrich und wir setzen uns nochmal mit Gas-Kati und Gas-Robby auseinander. Und ganz am Ende der Sendung haben wir noch eine Überraschung, also bleibt auf jeden Fall dran. Jan, SPD, Union und Grüne fürchten einen Staatsstreich, sollte die AfD in Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen im September die absolute Mehrheit bekommen, denn der Spitzenkandidat Ulrich Siegmund plant, bis zu 200 Stellen in Behörden und Ministerien neu zu besetzen. Hast du auch Sorge?
Ja, habe ich auch gelesen. Der Staatsstreich kommt im ländlichen Sachsen-Anhalt. Er hat sich im Interview mit der FAZ entsprechend geäußert. Also er setzte natürlich auf die Loyalität der Beamten. Aber wenn jemand die neue Politik blockieren sollte, dann wäre er zur Seite geschoben. Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Zur Seite geschoben nicht, aber ersetzt.
Dann wird man verwaltungsrechtlich tätig oder so, genau. War der Ausdruck.
Verwaltungsrechtlich tätig. Riesenaufregung kann ich in gewisser Weise teilen, weil Beamte sind zunächst erstmal dem Grundgesetz verpflichtet und damit auch verpflichtet, überparteilich und neutral zu agieren. Und ich würde das auch sehr viel ernster nehmen, gerade als Warnung von Rot-Grün, die sich ja immer um unsere Demokratie große Sorgen machen. Ja, wenn ich mich nicht daran erinnert hätte, wie war das eigentlich, als die Ampel anfing? Die Ampel insgesamt hat, ich habe es mal nachgeschaut, 1710 neue Stellen geschaffen, um ihre Leute unterzubringen.
Oh mein Gott.
Und der Oberunterbringer war wer?
Der Robby.
Der Robby. Mit 249
Ernsthaft?
In der Wolle gefärbten Grünen, die er auf die entsprechenden Stellen im Wirtschaftsministerium buxiert hat. Weil, klar, er hat natürlich großes Vertrauen, vermutlich auch in die Unabhängigkeit und Überparteilichkeit seiner Beamten, aber fand, sie sollten halt grüne Politik nicht blockieren. So. Ja. Und da habe ich gedacht, Leute, was denkt ihr eigentlich, dass das Gedächtnis der Wähler oder von uns hier in dem Podcast, als sozusagen Vertreter der Wähler in dem Fall, so kurz ist, dass wir alles vergessen haben?
Ja, vor allem ist das doch seit Jahrzehnten gang und gäbe, dass sich die Parteien den Staat untertan machen. Also die frühere SPD-Chefin Andrea Nahles ist jetzt Chefin der Arbeitsagentur. Und der Robert hatte da doch seinen Staatssekretär Patrick Reichen, der gleich mal seine ganze Familie irgendwie untergebracht und gefördert hat. Also das ist jetzt erst ein Aufreger, wenn es dann die AfD machen möchte? Also ich finde das immer kritisch, aber diese Doppelmoral ist schwierig.
Ja, wobei es da große Unterschiede gibt zwischen einzelnen Regierungen. Also im Prinzip, das hat es immer gegeben, dass wenn du da einen Staatssekretär vorgefunden hast, der jetzt dem Vorgänger im Amt sehr, sehr verbunden war, auch politisch, dem möglicherweise mal nahegelegt hast, sich einen anderen Job zu suchen. Also ganz grundsätzlich ist das so geregelt. Ab B9 ist die Besoldungsstufe, das sind Abteilungsleiter und Staatssekretäre, gelten die als politische Beamte automatisch. Und das heißt, die kann man als Minister oder als Ministerin jederzeit in den einstweiligen Ruhestand versetzen. Die werden übrigens nicht gekündigt. Das heißt, das Gehalt läuft natürlich komplett weiter bis zur Rente.
Aber was machen die stattdessen?
Also entweder gibt es eine Anschlussverwendung irgendwo.
Recycelt.
Muss dann allerdings auch angemessen sein, sonst kannst du natürlich auch dagegen klagen. Mhm. Also die können dich jetzt nicht zum Papier falten, ja. Oder dem Beantworten der Leserpost abkommandieren. Also wenn du zum Beispiel Staatssekretär warst, in der Regel geht es dann, wie gesagt, in einen einstweiligen Ruhestand. Das ist dann ein sehr auskömmlicher Ruhestand.
Ja, dann kriegst du dieses Ruhegeld.
Ja, 100% der Bezüge.
Wow.
Ja, das ist mal ein Wort. Weil
das ist ja cooler als arbeiten.
Ja, ich persönlich fände es nicht so cool, also mit 49 zu Hause zu hocken und nichts mehr zu tun zu haben. Aber es ist ihm was ganz auskömmlich.
Ja.
Die Rechnung zahlt der Steuerzahler. Ja.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Also der Staat, das klingt mal so, der Staat. Mm. Das ist auch so Robert Habeck-mäßig. Der Staat sind wir alle. Nee, nee. Also es zahlen im Wesentlichen dann die Steuerzahler. So. Das ist die Lage. Und wenn man sich jetzt eben die Geschichte anguckt, sozusagen der Durchflöhung des Beamtenapparats, sehen wir mal auf Bundesebene, stellt man fest, ja, hat es auch unter Helmut Kohl gegeben. Aber gibt zum Beispiel einen berühmten Staatssekretär im Finanzministerium, oder ehemaligen Staatssekretär im Finanzministerium, Werner Glatzer. Hm. Der hat schon unter Peer Steinbrück gedient. Und den hat der Wolfgang Schäuble, als er das Finanzministerium übernommen hat, auch übernommen.
Also vom SPD-Minister zum CDU-Minister.
Und ich weiß gar nicht, ob Herr Glatzer nicht sogar ein SPD-Parteibuch hatte. Und da gibt es eine ganze Reihe. Also das heißt, man hat sich in die Augen geguckt, hat dem Motto, dienst du mir loyal, ziehen wir an einem Strang. So. Wobei nochmal, das sind jetzt Beamte, die sollen nicht ein Parteiprogramm durchsetzen. Das wird ja auch offenbar oft vergessen. Im Zweifel ist es ja auch mal ganz gut, Leute zu haben. Die sollen nicht obstruktiv sein, aber dich darauf hinweisen, wenn du bestimmte, auch vielleicht verblasene Ideen hast, ja, was ja vorkommen kann bei Politikern, zu sagen, pass mal auf, ist ganz schön, klingt auch ganz schön, wird aber in der Praxis aus den und den Gründen scheitern. Es wäre zum Beispiel ja vielleicht ganz gut gewesen, Robert Habeck hätte beim Ersinnen des berühmten Heizungsgesetzes genau diese Leute in seiner Nähe gehabt und nicht Leute wie Patrick Reichen, nämlich genau diesen Typus von fachfremd, aber sehr ideologisch geprägt, die ihm gesagt haben, das machen wir jetzt. Und wenn Robert Habeck dann nachgefragt hat beim Heizungsgesetz, hast du mit allen geredet? Dann hat der Greichen gesagt, ja, ich habe mit allen geredet. Was Greichen nicht dazu gesagt hatte, ist, was die Leute ihm dann gesagt hatten, dass es nicht funktionieren wird.
Ja klar, das hat er halt rausgefiltert.
Sind die da voll reingeschlittert. So.
Ja.
Die Ampel hat es besonders dolle getrieben. Es war übrigens auch besonders teuer. Ja? Also es sind zigtausende und abertausende von Euro an Kosten aufgelaufen. So. Und wenn die sich jetzt ceterum censeo hinstellen und das beklagen, was Herr Siegmund da für Sachsen-Anhalt, das kleine Sachsen-Anhalt, ankündigt, und da reden wir übrigens von allen Behörden im Lande Sachsen-Anhalt, da reden wir von 150 Stellen.
Das ist gar nicht so viel, wenn du mich fragst.
Und wir wissen, bei Robert Habeck war es in einem einzigen Ministerium 249.
Ja.
Da würde ich doch sagen, liebe Grüne, jetzt mal ein bisschen die Füße stillhalten, ja? Sonst könnte euch das auf die Füße fallen.
Mich hat ehrlich gesagt die Rhetorik gestört. Der SPD-Politiker Dirk Wiese hat, glaube ich, auch in irgendeinem Interview gesprochen von, das sei ein unverhohlener Zugriff auf den Staatsapparat, wie wir ihn seit der Nazi-Herrschaft nicht mehr erlebt haben. Ja. Wo ich mir denke, meine Güte, kann man da auch mal ein bisschen abrüsten?
Also gut, die greifen jetzt immer ins ganz hohe Fach, ne?
Ja, das kann doch keiner mehr hören.
Pass auf, wenn es denn so kommt, sollten wir es auch entsprechend kritisieren. Und natürlich ist diese AfD-Rhetorik, ne? Wer sich uns in den Weg stellt, muss mit verwaltungsrechtlichen Maßnahmen rechnen. Auch ein bisschen zweifelhaft. Nur wie gesagt, wenn man mit schlechtem Beispiel vorangeht.
Wir sind aber auch am Ende des Tages noch ein Rechtsstaat. Und auch die AfD in Sachsen-Anhalt wird sich an Recht und Gesetz halten müssen.
Ach ja, diese ganze Nazi-Rhetorik, das ist so der letzte Strohhalm, an dem die sich jetzt die Genossen so festhalten. Ne? Damit humpeln sie jetzt gewissermaßen jeden Tag so in den Bundestag.
Was ich wirklich verstanden hatte, ist, es gibt ja durchaus eine Russland- und China-Nähe innerhalb der AfD. Und da hatten sich jetzt Innenminister Sorgen gemacht, der anderen Länder, dass da sicherheitsrelevante Informationen geleakt werden könnten. Das finde ich allerdings ein Punkt, da lohnt es sich schon zweimal drüber nachzudenken.
Ja, wir machen jetzt so und so nochmal, versprechen an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das Sachsen-Anhalt-Special. Ja? Da ist überhaupt so einiges auch wirklich Famoses im AfD-Programm an Versprechen, was sozusagen am Tag 1 dann passiert. Ich finde, dem muss man sich nochmal gesondert widmen.
Okay.
Jetzt sind wir bei dem Thema einmal eben das, was der andere macht, Anklagen, obwohl man selber gerade auf den Weg gebracht hatte. Ich frage mich manchmal ganz grundsätzlich bei den Linken, also in diesem Fall Rot-Grün, gibt es überhaupt bei irgendjemandem mal eine Vorstellung, dass man ja auch mal eine Wahl verlieren könnte, dass sich also die politischen Verhältnisse auch mal gegen einen richten könnten? Offenbar leben die ja in diesem Wohlgefühl, man, es wird immer dran sein.
Ja, überrascht es dich? Das ist ja durch die Brandmauer, ist ja Rot ja, oder gut. Grün immer an der Macht.
Ja, aber nun offenbar in Sachsen-Anhalt ja zum Beispiel dann nicht mehr. Ja, so. Deswegen ja das große Wehklagen über den Staatsstreich.
Das liegt daran, dass in Sachsen-Anhalt die AfD nahe an der absoluten Mehrheit liegt und die auch erreichen könnte.
Gut. Auf die Bundesverhältnisse kommen wir ja gleich noch. Die würden bei der AfD möglicherweise auch alleine auf die Idee kommen, missliebige Beamten zu ersetzen. Ja, klar. Mhm. Nur es ist halt sehr viel einfacher, das zu tun, wenn du sagen kannst, Freunde, wir machen doch nur das, was ihr uns vorgemacht habt.
Die SPD geht ja auch gerade wieder mit gutem Beispiel voran im Entwicklungsministerium.
Zumal. Also, bitte.
Ministerin Rehm Alabali Radovan.
Ich habe aus gutem Grund...
Den Namen nicht gesagt, ich weiß das schon. Sie wollte einen Parteifreund als Büroleiter einstellen.
Da ja, irgendwie ist auch an allen vorbei.
Richtig, da hat sich der Personalrat zu Wort gemeldet, der hätte nicht die Qualifikation. Also hat sie ihn kurzerhand zum Vizebüroleiter gemacht und die Chefposition bleibt vakant.
Ja, und das steht auch, glaube ich, an seinem Zimmer jetzt dran. Ich will nicht sagen Leiter irgendwie... Leitungsstab, Ministerbüro, aber sowas in der Art, also dass der sozusagen im Wohlgefühl jetzt leben konnte, er wäre der Mann hinter der Ministerin. So. Es gibt natürlich auch im Entwicklungshilfeministerium Personalrat, ja, der jetzt die Beamten vertritt. Und das sind jetzt ja nicht alles Idioten, die in so einem Ministerium arbeiten. Pass auf, der sollte jetzt kriegen, Asfar K. hieß der, glaube ich, oder heißt der?
Also
B3.
K. Punkt, oder?
Ja, K. Punkt.
Ach so.
Also ich habe in den Zeitungen immer nur den Namen abgekürzt gelesen.
Ah.
Gleich wie bei so einem Straftäter.
Ich habe mich gerade gewundert.
Also als
Maya T.
Als Asfar K. hätte ich mich jetzt in diesem Fall mal dafür eingesetzt, dass mein Vordername genannt wird, weil das, wie gesagt, einen in so eine merkwürdige Nachbarschaft da bringt. Aber gut. Der sollte, wie gesagt, B3 kriegen, Besoldungsgruppe B3. Ja. Das ist ein vorgeschriebener Weg, den du eingeschlagen haben musst, um normalerweise dafür in Frage zu kommen.
Das ist richtig viel Geld.
Ich glaube, so 10.000 Euro
ja.
im Monat. Ja, irgendwas nicht nichts, ne?
Ja.
Auf Twitter habe ich gesehen, hat so ein Lehrer in Bayern daran erinnert. Also, das entspricht zum Beispiel Ministerialbeauftragter für die Gymnasien, ja, im Kultusministerium. Um diesen Posten zu erreichen, brauchst du also 2 Jahre Referendariat, natürlich Studium so und so. Mhm. Dann mehrere Jahre Berufserfahrung und dann mehrere Jahre als Schulleiter. So, und das sollte dieser Freund von Frau Radovan im Schnellkarriereweg per Abkürzung mal eben umgehen. Und da gibt es natürlich Ärger. Und das kann man auch nicht machen, würde ich sagen. Nur auch das zeigt, was eben offenbar bei der SPD als normal gilt und okay. Ist dann in Sachsen-Anhalt, wenn die denn gewinnen sollten, Staatsstreich. Also, so läuft es nicht, Leute.
Nee. Wir müssen übrigens auch über den Kanzler reden.
Ja.
Ich frage mich, was mit dem los ist. Kürzlich hat er noch gesagt, die SPD müsse sich endlich bewegen, wir brauchen Reformen, er hat keine Lizenz, die CDU umzubringen. Und dann ist er eingeladen bei der SPD-Fraktion und ist brav wie ein Schmusekätzchen. Und ich denke mir, was ist denn los, Friedrich? Lieber Herr Merz.
Ich saß ja die Woche bei Maischberger.
Ja.
Und da war wieder der große Talk. Also neben mir saß Jagoda Marinic und sagte, ja, also in ihrer sehr gefühlvollen, auch verständnisvollen Art, der kommuniziere schlecht, der Kanzler. Nee, habe ich gesagt, also das ist kein Kommunikationsproblem, sondern es ist ein Politikproblem.
Ja.
Und das, was du jetzt da gerade ansprichst, also er geht in die Fraktionssitzung der SPD offenbar in der Hoffnung, dort gute Stimmung zu machen. Mhm. Weil die Stimmung ist ja so ein bisschen im Eimer.
Richtig, seit Wochen.
Ist ja auch okay. So, er geht dahin, dann hat er so ein Schild. Also ich meine auch, was denken die sich bei der SPD, habe ich gedacht. Da steht dann auch nicht Bundeskanzler Friedrich Merz, was seine Amtsbezeichnung ist. Da steht einfach Friedrich Merz. Ich finde das eine Stillosigkeit.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja. Damit fängt es schon mal an. Mhm. Sozusagen Genosse Friedrich. Ja, okay. Nur er macht das Spiel auch mit. Dann stellt er sich da oben hin mit sozusagen SPD-Schal, ja, wie so ein SPD-Fan.
Zusammen ist unsere Stärke, stand auf dem Schal. Wie so ein Fußball-Fanschal
war das. Und sagt, ich komme ja auch von links. Das sagt der Mann, der am Wahlabend dröhnend verkündet hat, links ist over. Und so findest du jetzt ganz viele von solchen Sätzen.
Aber da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Er stand auf der Bühne neben Matthias Mirsch, dem Fraktionschef der SPD. Und er stand links von Matthias Mirsch.
Ja.
Und Matthias Mirsch sagte, das ist aber selten, dass jemand weiter links steht als ich. Und daraufhin sagte der Kanzler, ich komme sogar von links. Vielleicht war das gar nicht politisch gemeint, sondern er hat wirklich die Richtung gemeint und das war ein Gag.
Okay, gut.
Aber es ist unglücklich. Das kennen wir ja schon von ihm.
Exakt. Also ich hatte das Gefühl, in dieser Gesamtinszenierung und auch der ganze Auftritt ging in diese Richtung, diese bisschen also an die Brust zu drücken. Also jedenfalls von Forderungen und auch von Ermahnungen, auch im Interesse des Landes, sich mal ein bisschen zu bewegen, war da nicht viel zu hören.
Die größte Warnung war, wir dürfen es mit den Schulden jetzt nicht übertreiben. Wo ich mir dachte, Moment, ihr habt doch schon Rekordschulden, denkt über mehr nach.
Gut, und dann gab es diesen berühmten Auftritt in Würzburg.
Am Katholikentag.
Ich glaube, an den müssen wir nochmal erinnern.
Ah, das ist entertaining. Auch mit Schal, by the way. Auch da hat er einen Schal um.
Ja, vielleicht sollte man ihn den Schal verbieten. Hm? Also er hat am Mittag ein Telefonat anberaumt mit Donald Trump. Darum hat das Kanzleramt seit Tagen gekämpft. Das ging auf seine Initiative aus, weil er sich bei Donald Trump letztlich entschuldigen wollte. Beziehungsweise er wollte gutes Wetter wieder machen, nachdem er ja vorher schon in so einer Schule gesessen hatte und hergezogen war über Donald Trump als Kriegsherrn. Ja. Mhm. Das wäre total dilettantisch, wie die das gemacht hätten. Die wären so reingestolpert.
Würden gedemütigt.
Also genau das, was Donald Trump jetzt hören möchte. Ja. Dass sein Freund Friedrich, der ja vorher noch auf Schmuse-Schmuse-Tour bei ihm gewesen hatte, ne, in Washington, ihm jetzt gewissermaßen aus Deutschland das Messer in den Rücken rammt.
Gab ja auch Konsequenzen, ne?
Sofort. So ist ja Trump auch. Also Abzug amerikanischer Truppen plus Strafzölle für deutsche Automobile. Mhm. Also diese unbedachte Äußerung da in der Schule hat jetzt sehr, sehr viele Menschen getroffen und auch ärmer gemacht. Mhm. Gut, also er wollte jetzt hier die Wogen glätten.
Gute Idee.
Ja, würde ich mal sagen, ganz gute Idee. Sitzt eben vorher beim Katholikentag im Kreise von lauter Jugendlichen, die alle im Augenblick super anti-amerikanisch sind und jetzt sagen, wir gehen überhaupt nicht mehr nach Amerika, wir gehen sondern alle nach Kanada. Also Kanada ist das neue Traumland. Mhm. Das ist ihm auch nicht verborgen geblieben. So, und jetzt sagt er, also er würde seine Kinder auch nicht nach Amerika schicken. Zum Arbeiten und zur Ausbildung. Da können wir ja nicht mehr hingehen.
Ja.
Weil das sei so jetzt auf einem komischen Weg.
Denkt der Donald hört das nicht? Ich weiß es nicht.
Ich habe auch gedacht, glaubt der Donald Trump kann kein Deutsch wahrscheinlich. Oder die finden Würzburg nicht auf der Karte. Das ist für die wie Accra oder Laos. Das ist so ganz weit weg, ja, von Washington. Ja, pass auf, was ist dann passiert? Es war 3 Stunden später. Also dann kommt das Telefonat natürlich. Donald ruft auch pünktlich in diesem Fall mal. Mhm. Der lässt auch gerne mal den Kanzler warten oder andere pünktlich sogar zurück. Lief super gut für Merz. Also er macht vorneweg so eine kurze Bemerkung. Let's break the ice. Und es war ja nicht so schau. Und Donald ist ganz großmütig und sagt, okay, komm, Schwamm drüber. Und dann sind sie bei den Themen. Hm. Der hat kaum ein Telefon draufgelegt, hat Donald Trump. Da kommt die FT-Schlagzeile, Financial Times. Und ungelogen, es war die Schlagzeile.
Ja.
Der deutsche Kanzler sagt, er würde seine Kinder nicht nach Amerika lassen.
Es ist irre.
Und darauf gibt es übrigens bislang gar keine Reaktion.
Aber die wird kommen.
Ja, besonders, das ist ja das Bedrohlichste. Das ist jetzt so reingescheppert, dass es nicht mal mehr eine Reaktion gibt.
Ach, glaubst du das? Nur noch Konsequenz?
Und das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also die Kriegsführung zu kritisieren, das ist mal richtig. Das eine. Aber letztlich Reisewarnung von Schalter 1, ja, da kann man nicht mehr hinfahren für länger. Das ist auf eine subkutane Art noch viel brutaler und auch viel abwertender. Es ist übrigens auch großer Quatsch. Das kommt ja auch noch dazu. Ja,
natürlich kommt
Warum
das
sollst
dazu.
Du deine Kinder nicht nach Georgetown, Yale oder Harvard schicken? Da hätte ich eher als Sorge als Vater, wenn ich schon diesen teuren Trip finanziere, die kommen alle mit dem Vogue-Mind-Virus infiziert zurück. Ja? Das ist doch nicht so, dass die jetzt in Harvard plötzlich auf die republikanische Bibel schwören müssen.
Nee, im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Ja, ja.
So. Und wenn ich vielleicht nur mal daran erinnern darf, wie es an deutschen Vorbilduniversitäten aussieht, nehmen wir mal die Technische Universität Berlins.
Mhm.
War letzte Woche im Tagesspiegel ein Bericht der Wirklichkeit.
Gelesen, ja.
Also, die Toiletten sind in einem Zustand, dass der Geruch durchs ganze Haus zieht. Im Keller steht so hoch das Wasser. Die Heizungen waren den ganzen Winter ausgefallen. Fahrstühle komplett kaputt, sodass wenn in höheren Stockwerken Vorlesungen oder Seminare stattfinden, regelmäßig die Studenten natürlich zu spät kommen. Jetzt überlegen sie draußen vor dem Hauptgebäude eine Zeltstadt zu errichten, um wenigstens notdürftig den Unibetrieb aufrechtzuerhalten. Und dann kommt der Kanzler und sagt, nee, also nach Washington, nach Georgetown können wir unsere Kinder nicht mehr lassen. Da würde ich mal sagen, wenn ich die Wahl hätte zwischen Berlin und Washington.
Dann Washington.
Aber gut, ich bin ja auch nicht in der Merz-CDU. Ich bin auch nicht Katholik.
Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin gar nichts mehr.
Nicht katholischer Jugendlicher.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Er saß ja bei diesem Katholikentag und hat eingestanden, dass er Kommunikationsprobleme hat. Ja? Dass er da Fehler gemacht hat. Das hat mich überrascht. Fand ich auch wirklich gut.
Nur, das ist die neue Masche. Nach dem Motto, ich weiß, es läuft noch nicht alles rund.
Ja, aber wenn ich das erst reflektiere und eingestehe, 2 Minuten später in dieses selbe Fettnäpfchen wieder reinzutreten, ich dachte mir, vielleicht braucht er wirklich diesen Schal, aber elektrisch aufgeladen. Und jedes Mal, wenn er zuckt und irgendwas in die Richtung sagt, dann gibt es nur einen kleinen Stromschlag. Vielleicht hilft das.
Ich habe ja mit einem seiner Berater gesprochen, die Tage.
Ach was.
Ja, und die sagten, also nur noch Interviews mit ausgewählten Presseorganen, wo man dann anschließend den gesamten Text sich angucken kann, um alle bösen Sätze rauszustreichen. Also den Kanzler sozusagen versteckt, wie so gescriptet.
Mhm.
Geht natürlich nicht, du kannst den Kanzler nicht verstecken. Wie kommt das? Und in dieser von mir schon angesprochenen Sendung mit Frau Maischberger saß auch Markus Preis, der Büroleiter der ARD in Berlin, Hauptstadtstudio. Und der teilte eine interessante Beobachtung, die ich auch schon so gemacht habe. Der redet eigentlich nicht schlecht, der Merz. Er ist relativ klar. Also wenn der so eine Rede macht.
Total, finde ich auch.
Ist so, der ist nicht so, das ist nicht der Scholzomat, ja, ist auch nicht die, das ist auch nicht die Schlaftablette Merkel.
Nee.
So, und dann fühlt er sich ganz wohl. Und dann will er sein Publikum für sich einnehmen. Und dann setzt er immer noch mal einen Satz drauf noch einen Satz drauf. Und das sind genau diese Sätze.
Je nach Publikum, ne?
Genau, die ihm dann anschließend um die Ohren fliegen, beziehungsweise wo er dann zu seinem Pressesprecher sagt, ich weiß, das war nicht gut.
Das sagt er am Ende?
Ja, der ist ja nicht blöd, natürlich weiß er das. Ja, sagt er am Ende.
Aber immerhin.
Ja.
Das ist ja wie Kanzler-Tourette.
Genau, das ist Kanzler-Tourette. Macht's ja nicht besser. So.
Aber ist eine Krankheit.
Und er ist im Grunde, also er hat ja dieses, das haben wir ja auch schon mal hier besprochen, er hat ja dieses Image, dieses eben etwas fast gefühllosen Konservativen, so klare Kante, wir ziehen durch, ja.
Das hat er
dafür
nicht.
Wurde er ja auch mal vermöbelt von den Zeitungen. Das hieß, deswegen mögen ihn die Frauen nicht, deswegen sei er so unsympathisch, ja. Er war eben, weil er eben nicht die Menschen mitnimmt, wie das jetzt Jagoda Marinic sagen würde. Nee, er ist in Wirklichkeit ein Pleaser, nennt man das. Also jemand, der es den Leuten eigentlich recht machen möchte. So, und das durchzieht sich, und das ist das Thema auch, seiner gesamten Regierungszeit.
Das ist auch mein Verdacht, der ist ein netter Kerl. Ja. Und die Abgebrühtheit, die beispielsweise Angela Merkel hatte, die fehlt ihm komplett.
Oder Lars Klingbeil.
Auch das.
Ja, der ist natürlich, pass auf, Lars Klingbeil ist in diesen Fragen Machtmensch und kalt bis ins Herz. Und der hat das relativ schnell ausbaldowert. Dass der Friedrich so ist, wie er ist, eben das warme Herz hat.
Ja. Er will everybody's darling sein. Das kannst du als Kanzler nicht.
Dann bist du everybody's step, wie so schön heißt am Ende.
Ja, das stimmt. Ja. Lass uns noch zur Abwechslung über ein Wahlversprechen sprechen, das gehalten wurde. Denn das Heizungsgesetz von Robert Habeck ist abgeschafft.
Ja, das ist die gute Nachricht.
Ja.
So, und jetzt kommt irgendeine Klimaunion um die Ecke, glaube ich, sogar auch wieder CDU. Das sind so die ganz Linken, das sind die, die sich schämen, bei der CDU zu sein, aber den richtigen Zeitpunkt verpasst haben, bei den Grünen zu unterschreiben. Von Thomas Heilmann, glaube ich, angeführt, dem großen Justizminister aus Berlin, den ich ganz gut kenne, der Thomas, ja.
Ah.
Ja. Der ist reich geworden irgendwie mit Aktienhandel. Der war so ein Partner von diesem anderen, Sebastian Turner. Die waren so, der hat mal so eine Werbeagentur laufen. Die lief ganz gut und hatte, wie gesagt, auf die richtigen Aktienpferdchen gesetzt. Und typische Berliner CDU. Also Jans links, ne? Aber damit auch so ein bisschen planlos.
Mhm.
Gut. Also die haben jetzt gleich Einspruch erhoben, haben gesagt, das ist ja verfassungswidrig, weil...
Gegen die eigene Wirtschaftsministerin.
Genau.
Katharina Reiche.
Katharina Reiche, weil das Verfassungsgericht ja vor drei
fünf
Jahren...
Fünf Jahren, 21 war das, glaube ich.
Guck, fünf Jahren, zu diesem bahnbrechenden Urteil gefunden hat, dass die Bundesregierung verpflichtet, alles dafür zu tun, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral wird.
Mhm.
Das ist, wenn man sich das heute nochmal anguckt, das ist nicht richtig gewürdigt worden. Ein ganz krasses und irres Urteil, weil es am Ende darauf hinausläuft, also die Regierung wird verpflichtet, nicht nur alles dafür zu tun, sondern auch im Zweifel dafür zu sorgen, dass die Bürger nicht über die Stränge schlagen. Und in der Abwägung zwischen dem Gebrauch von Freiheitsrechten und Klimarechten, sagt das Verfassungsgericht, müssen die Freiheitsrechte zurücktreten. Das heißt, wenn wir unser Klimabudget aufgebraucht haben, das kannst du ziemlich genau berechnen, wie viel wir jetzt noch verbrauchen dürfen, damit wir das große Ziel erreichen, an CO2-Ausstoß.
Mhm.
Und da sind wir jetzt leider auf einem unguten Pfad. Also wir verbrauchen mehr, als wir verbrauchen dürften, wenn wir das große Ziel erreichen wollen.
Mhm.
Und das kann schon sein, dass wir in 2030 unser Budget, was natürlich ein künstliches Budget ist, was wir uns gewissermaßen ja selbst auferlegt haben, ausgeschöpft haben. Und da muss im Grunde die Industrie stillgelegt und dann mein schönes Autochen auch stillgelegt werden. Aber nicht nur mein schönes Autochen, sondern alle Autochen hier.
Aber das ist vielleicht jetzt ein bisschen sehr schwarz.
Nee, pass auf. Ich habe einen Verfassungsrechtler gelesen, einen Riesenaufsatz in der Welt dazu. Und das schien mir nicht, Spökenkickerei und irgendwie eine absurde Einschätzung. Und ich habe da eine Reihe von Verfassungsrechtlern gefragt, weil ich das Glück haben, den einen oder anderen zu kennen und auch nicht irgendwelche Fringe-Typen. Und die sagen, ja, also wenn man das ernst nimmt, was die gesagt hat, die Verfassungsrichter damals, dann hat das irre Auswirkungen. So, und die Klimaunion, die jetzt gegen das Heizungsgesetz vorgeht, das ja nichts anderes sagt, als die Realität im Blick zu nehmen.
Und also lass uns das ganz kurz aufrollen vielleicht. Also Katharina Reiche hat das jetzt insofern verändert, es ist technologieoffen, du kannst wieder alle Arten von Heizungen einbauen und mit den Jahren muss immer mehr an Ökofaktor dabei sein, sodass du ab 2040, wenn du eine Öl- und Gasheizung noch einbaust, muss 60% mit erneuerbaren Energien befeuert werden. Dadurch kann es natürlich sein,
die
dass man länger...
Die Biotreppe.
Richtig.
Die Biotreppe.
Dadurch könnte es natürlich sein, dass man länger ausstößt, aber es ist natürlich auch mehr an der Realität der Menschen. Und wir müssen ja immer noch die Kirche im Dorf lassen. Deutschland ist, ich will nur mal dran erinnern, für 2% der CO2-Emissionen auf der Welt verantwortlich.
Das interessiert aber das Bundesverfassungsgericht nicht. Die haben ein nationales CO2-Budget festgelegt. Das ist die Grundlage. Was die Chinesen machen oder was die Amerikaner oder die Inder machen, spielt da gar keine Rolle. Ich finde das noch deswegen ja so absurd, weil wenn man jetzt davon ausgehen könnte, dass man in jede Wohnung mit gutem Willen auch eine Wärmepumpe kriegt und auf Gasheizung verzichten kann, dann könnten wir ja noch darüber nachdenken und reden. Aber für 30-40% der Bestandsbauten in Deutschland kommt ja selbst unter den günstigsten Umständen die Wärmepumpe gar nicht in Frage. Ja? Du kannst die gar nicht einbauen, weil technisch es nicht möglich ist.
Ist so, doch in dann, Ordnung, wenn du mit Biogas dann am Ende heizen kannst. Ist doch auch in Ordnung.
Wenn es das dann gibt, ist ja auch okay. So.
Ja.
Also das heißt, Frau Reich hat nichts anderes gemacht, als die bauliche Realität in Deutschland
anzuerkennen.
Die Alternative wäre... alles abreißen oder sagen, ihr müsst ausziehen oder ihr dürft nicht mehr heizen im Winter. da, wo die Wärmepumpe nicht rein kann. Oder Fernwärme. Nur auch Fernwärme, ich habe mir das angeguckt, man kann Fernwärme, ich glaube 20% der Häuser anschließen, 80% nicht, weil es kein Fernwärmenetz gibt.
Ja.
Auch nicht in absehbarer Zeit.
Die Grünen nennen das jetzt ein Rachegesetz an Robert Habeck.
Ja. Gut, wir waren ja beim Thema schon Verlogenheit.
Ja, ja.
Und ich glaube echt, die Grünen müssen aufpassen, dass sie da nicht übertreiben. Jetzt wird Frau Reiche also angegriffen als Gaskati, weil sie gesagt, okay, die Atomkraft wollten wir nicht mehr, haben alles abgeschaltet. Die Kohle wollen wir auch nicht. Aber es wird nun mal nicht reichen mit Sonne und Wind. Jedenfalls dann nicht, wenn man sich verlassen muss auf Strom. Also wie zum Beispiel Stahlkocher und überhaupt die Großindustrie und demnächst auch die Rechenzentren, die wir alle wollen. Da gibt es keinen Flatterstrom. Also brauchen wir zumindest für eine Zeit, bis wir dann diese große Batterietechnik in Deutschland haben, von der alle sprechen, eine Überbrückung.
Ja, klar.
Also Gaskraftwerke. Und jetzt will sie, glaube ich, bauen wie viel? 20 Gaskraftwerke. Dafür, wie gesagt, wird sie jetzt ans Kreuz genagelt als Gaskati. Auch da lohnt ja nochmal der Blick
zurück. Das wollte der Robert auch schon.
Ins Geschichtsbuch. Weißt du, wie viel Robert Habeck mit seinem famosen Staatssekretär Patrick Reichen im Ursprungsplan an Gaskraftwerken vorgesehen hatte?
Mehr, das hatten wir schon mal als Thema.
50. Und niemand hat von Gas-Robby gesprochen.
Nee, so. Wirklich nicht.
Ich meine, Ann-Marie Grossmann, es ist die Chefin der Georgsmarienhütte, hat bei Ronsheimer im Podcast jetzt erzählt, wie sie Anrufe bekommt von der Deutschen Netzagentur. Ja, das sei gerade so ein bisschen schwierig mit der Lage in Deutschland, ob sie nicht mal als Großkonsument kurzzeitig aus dem Netz gehen könnten. Das ist die Lage in Deutschland. Das ist die Realität in Deutschland.
Aber es muss ja eine Lösung für all das geben.
Naja, also einmal gibt es die Zwischenlösung, wie gesagt, Gaskraftwerke.
Ja.
So.
Und dann?
Also die große Hoffnung ist jetzt grüner Wasserstoff. Ich habe das übrigens immer belächelt. Hab gedacht, das wird nie was. Da habe ich jetzt, wir wollen jetzt ja auch mal was Positives ja hier. Ne?
Ja.
Ein bisschen mal so ein kleines, ein Lichtlein der Hoffnung aufstecken. Ich war jetzt die Tage da in Berlin bei so einer Veranstaltung vom Energy Hub Wilhelmshaven, um zu diskutieren mit dem Ministerpräsidenten des schönen Bundeslandes Niedersachsen, Herr Olaf Lies, über die famose Energiewende. Mhm. Und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen über das, was die da in Wilhelmshaven machen. Und die sind da relativ weit eben bei grünem Wasserstoff. Also die haben jetzt, die haben die Firmen, die das machen können und die haben bauen da jetzt die Netze auf und die haben ja auch die Abnehmer, was die jetzt so brauchen, ist so ein bisschen so der Push der Politik. Und dann fiel mir ein, weil wie gesagt, ich bin ja ein Mensch mit langem Gedächtnis, den ich ja schon jetzt unter Beweis gestellt habe, glaube ich.
Ja.
Sag mal, Wilhelmshaven, waren das nicht diejenigen, die es geschafft haben, in 194 Tagen ein LNG-Terminal zu bauen? Yes. Der einzige übrigens, der in dieser Geschwindigkeit,
das ist sportlich,
hergestellt wurde. Mhm. Das haben die da hingekriegt. Also mit diesem norddeutschen Pragmatismus. Und da habe ich so gedacht, also wenn die sagen, das wird was mit dem grünen Wasserstoff, wenn die in 194 Tagen da in den Jadebusen einen Flüssiggasterminal reingeballert haben, gegen alle Widerstände und alle Naturschützer und alles, was da so immer aufläuft, ja, weil die nochmal so ein kleines Rotkehlchen finden oder irgendeinen Wurm, ja, der angeblich dann plattgetreten wird, das lohnt sich anzugucken. Die sind schon mal in Vorleistung gegangen, so. Ich komme hier aus dem Norden, insofern darf ich jetzt auch mal Heimatpatriotismus an den Tag legen. Ich bin ja so ein bisschen so ein Fake-Bayer eigentlich hier.
Ja, bist du. Mhm.
Ja. Es gibt eben, ja, es gibt einen norddeutschen Pragmatismus. So, es gibt so eine gewisse Kühle, also eine kühle Herzlichkeit auch, aber die Norddeutschen geraten ja auch nicht so schnell aus der Fassung. Ne? So sind also, aber es hat auch seine positiven Seiten. Also die sind nicht gleich immer so jubelig. Aber sie sind auch nicht gleich so empört.
Da habe ich aber jetzt anderes gelesen.
Ja?
Ja. Also Hamburg, meines Wissens auch im Norden, kommst du ja her.
Meine Heimatstadt.
Die haben jetzt gesagt, also an das neue Heizungsgesetz halten wir uns überhaupt nicht, weil wir hatten ja einen Volksentscheid, dass wir superschnell klimaneutral werden wollen. Und sie pochen jetzt auf eine Verschärfung auf Landesebene, dass jedes Land selber entscheiden darf, ob man nicht doch bei Robbys Gesetz bleibt. Entschuldige, wenn ich dir da in die Suppe spucken muss.
Nee, du hast mir gerade das Messer in den Rücken gerammt. Aber ich habe ja auch mehr über erstens die normalen Menschen gesprochen. Zweitens habe ich ja über Charaktereigenschaften gesprochen. Jetzt reden wir über die rot-grün...
Piep.
Landesregierung. Aber nein, also selbst der Sozialdemokrat, eigentlich normalerweise im Norden, ist ein vernünftiger Mensch. Deswegen übrigens ist Hamburg ja auch noch sozialdemokratisch regiert. Also im Bund laufen wir jetzt auf 7-8% zu, wenn das so weitergeht. Und die Zahl der Ministerpräsidenten, die die SPD stellt, kann man an einer Hand abzählen. Ja. Und da gehört verlässlich der Hamburger Bürgermeister dazu. Also ich kenne mich jetzt da nicht so aus, aber ich vermute mal, das haben ihm die Grünen alles eingeredet.
Vermutlich. Du hast eben von einem Gast beim Podcast von Paul Ronsheimer gesprochen. Da warst du ja auch. Habe ich gesehen, du gehst fremd.
Ja. Ja, da war ich auch. Ich musste hier mein Buch ein bisschen promoten.
Ah,
ich
muss daheim
ja, ich muss ja. Diese Woche war ich schwer unterwegs. Deswegen war ich unter anderem bei Maischberger. Ich war auch bei Dussmann. Dussmann ist das große Kulturkaufhaus in Berlin.
Ah, okay.
War so ein bisschen natürlich awkward, weil auf dem Buch ist ja mein Cover drauf. Mhm. Und jetzt sozusagen selber das Buch in die Hand zu nehmen, wo du selber drauf bist, ist so ein bisschen komisch.
Ja, okay.
Dann denken die alle, okay, der Typ hat's nötig. So. Ich war da hingegangen mit einem Freund, den ich zum Frühstück getroffen hatte. Und der sagte, pass mal auf, ich tue jetzt was Gutes. Du hast mich zum Frühstück eingeladen, ich kaufe jetzt dein Buch. Da sind wir also dahin marschiert.
Oh,
ja.
Schön.
Also dritter er fragt unten, ich habe da gehört, da gibt es so ein Buch von Fleischer, das heißt irgendwie so, du bist nicht allein.
Von ihm.
Genau. Nein, ich habe mich hinten versteckt. Ja, so. Immerhin, die bei der Info, ja, das oben kennen wir, hoch in den dritten Stock geschickt. Dann kommst du da die Treppe hoch, ist also ein Riesenaufsteller.
Mhm.
Ich natürlich, also mein Autorenherz, ja.
Ah, das glaube ich.
Da lagen also ein Stapel von 30 Büchern.
Mhm.
Neben mir, direkt neben mir, Joschka Fischer, der hat auch ein Buch. Sehr viel dünner. Ich glaube, wer sind wir oder so ähnlich? Oder wo geht's hin?
Größer geschrieben.
Mhm.
Siffige Blätter wahrscheinlich.
Ja. Und da habe ich gedacht, habe ich gleich einen Umlauf gebracht, natürlich über alle möglichen Kanäle das Bild, ein Foto gemacht.
Ja.
Da müsste jetzt einer von uns beiden sehr tapfer sein. Ich glaube, der Joschka, also mit mir, ja, der ist ja der große Außenminister, ne? Also der die Welt erklärt. Und jetzt sitzt er mit so einem wie mir, der so ein bisschen unseriös ist daneben.
Das ist ja einfach unser Verlierer der Woche, der Joschka.
Ja.
Aber
wir haben uns was überlegt.
Ich finde, bevor wir uns was überlegt haben, dein Buch ist der Gewinner.
Das ist schön, dass du das sagst.
Oder? Also ich finde schon. Ich bin noch nicht durch.
Ja.
Ich bin so halb durch. Aber wir haben super viele Zuschriften bekommen von Leuten, die dein Buch schon längst gekauft haben oder die es kaufen wollen. Und da haben wir uns was überlegt.
Also jetzt ist jetzt mal der Soli-Appell hier, ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Ziel ist natürlich, auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen.
Mhm.
Und sei es nur, um Benjamin Stuckrad-Barre, ja, diesen Feuilleton-Eintänzer, zu vertreiben. oder Endgegnerin Ulrike Herrmann von der Taz, die auch schon wieder so ein antikapitalistisches Buch draußen hat. Ich glaube, mit dem Titel Geld als Waffe.
Ja, habe ich gesehen. So.
Also an den will ich vorbei.
Ja, das muss doch gehen.
Jeder, der mich jetzt denkt, pass mal auf, das ist a noble cause, das unterstützen wir, ja. Bitte jetzt noch bis zum Wochenende irgendwo was kaufen.
Da
spricht also
einmal in die Kamera.
Also, wenn ihr mir helfen würdet, ich wäre unendlich dankbar. Media Control, da werden die Verkäufe gemessen, also vor allem bei den großen Buchhandlungen, die sind da angeschlossen, damit man nicht mogeln kann. Also deren Kassensystem.
Oder bei Amazon.
Die sind auch angeschlossen. Die rechnen, glaube ich, am Montag früh ab. Also, dann geht es natürlich jede weitere Woche weiter, aber es ist ja der wichtigste erstmal der Einstieg so, auf diese Scheißliste. Und wir haben uns auch was überlegt, eine kleine Aktion.
Mhm.
Wir haben uns jetzt extra eine
E-Mail-Adresse eingerichtet. Du!
Haben wir uns zugelegt als Digital Native. Geht relativ einfach. Über Jonos oder wie die heißen.
Mhm.
Ist auch nicht so teuer.
Ach, was hat das gekostet?
Ich glaube 2,49.
Oh, okay.
Ja, du musst die Domain erstmal sichern.
Stimmt.
Ja, das ist das Teuerste. Der Rest läuft so.
Auf jeden Fall heißt diese E-Mail-Adresse info@derschwarzekanal.com.
.de war komischerweise schon besetzt. Ja. Aber .com hat ja sowas. Hat ja auch Flair.
Ja, finde
so
ich auch.
International.
Finde ich auch.
Also info@derschwarzekanal.com. Und wir haben uns überlegt, ich habe jetzt so süße Bilder gesehen. Also da waren jetzt Leser, die ersten Leser, die es hatten, und die haben das, haben dann Fotos mit dem Buch gemacht. Mhm. Der eine zum Beispiel, wo im Kamin, da siehst du so eine große Flasche irischen Whisky daneben. Ja. Aber weiß ich nicht, vielleicht der andere jetzt in seinem Smart oder beim Porsche fahren auf der Autobahn. Ist ja alles möglich.
Am Strand.
Also sagen wir mal, schickt uns Bilder auf diese Adresse. Mhm. Und dann gucken wir uns das an, zeigen das hier auch nochmal und würde ich mal sagen.
Der Gewinner bekommt ein Meet and Greet mit Fleischi.
Ja, oder?
Ich finde das eine ganz tolle Idee.
Verlierer?
Na Joschka, weil der neben dir liegen muss.
Oder auch ein Gewinner.
Dann haben wir heute nur zwei Gewinner.
Nee, aber ich hab eine Verliererin.
Sag mal.
Wobei, die wir es als großen Gewinn sehen, Angela Merkel.
Lustig ist die ja schon.
Also die sammelt jetzt Orden ein wie andere Panini-Bildchen. Ja.
Ah, das hat wieder angefangen jetzt.
Ja, pass auf, ich habe ja mal eine Liste gesehen, was die jetzt allein, die hat die ja immer so getan, sie sei so, sie schwebe über den Wassern und das interessiere sie gar nicht, Ehrung und so. Ne? Jetzt hat das jemand, ich glaube, der Herr Zittelmann hat das jetzt gepostet. Sie hat schon wieder so einen Orden bekommen. Also, sie hat jetzt, es stand heute, ja, jetzt nur in den letzten Monaten, 25 Orden, 21 Ehrendoktorwürden, 35 weitere Auszeichnungen nichtstaatlicher Organisationen. Dazu kam das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung, der Niederländische Ritterorden, weitere Ehrendoktorwürden etwa in Frankreich und Israel, der Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Die gleiche Dame war auf der Republika die Woche. Mhm. Das ist so die letzte Bastion der Wokisten, ja. Mhm. Also alle, die in den letzten 20 Jahren da tapfer die Fahne hochgehalten haben, die finden sich da ein. Übrigens gesponsert natürlich rauf und runter von der Bundesregierung. Da saß sie eben auch, fühlte sich der Pudel wohl, klar. So. Und machte jetzt also große Anmerkungen, wie man also die Krise mit Russland beendet und da müssten wir jetzt irgendwie neue diplomatische Beziehungen zu aufnehmen. Und ich habe gesagt, oh Mann, die hat echt Nerven. Wenn sie den ganzen Schlamassel eingebrockt hat, aber gut. Don't get me started.
Dann bleibt mir eigentlich nur noch zum Abschluss nochmal unsere E-Mail-Adresse zu erwähnen. info@derschwarzekanal.com. Bitte schickt da eure Schnappschüsse mit Fleischis Buch hin, auch sonstige Anmerkungen, Lob, Kritik gerne an diese Adresse, nicht mehr an meine private, dann habe ich da auch wieder ein bisschen mehr Durchblick. Und dann ziehen wir den Gewinner und der bekommt dann ein Meet and Greet. Wir denken uns was Nettes aus, oder?
Ja, oder laden ihn oder sie in die Sendung ein.
Ach so, ja, können wir auch machen.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Und wir sehen uns wieder Freitag exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann.